Ich freue mich für jeden, der heute sich wirklich durch den Schnee gekämpft hat und hier hingekommen ist. Ganz große Nummer. Wir sind von Föhl aus losgefahren, aus dem Waldecker Land. Und es war eine wunderschöne Winter-Wunderland, kann man sagen, als wir da durch den Schnee gefahren sind. Teilweise sogar noch unberührte Straße. Das heißt, ich habe so durch den Neuschnee mich bewegt und habe mir so überlegt, wer heute hier sein will, der will wirklich hier sein, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist mir zu riskant. Ich höre auch, was die ganzen Nachrichten gesagt haben, ich bleibe zu Hause und deshalb begrüßen wir auch ausdrücklich unsere Gäste, die online dabei sind, unsere Familie, die online jetzt zuschaut und wir feiern gemeinsam den Gottesdienst und wir feiern auch diese tolle Technik, dass wir das gemeinsam machen können. Ich bin Matthias Florek, gehöre zur Gemeinde, mache die Theologieklasse in dem Abendcollege und gehöre zum Predigerteam. Und bin Teil einer dreifachen Reihe, wo wir darüber nachdenken, wie kommen wir in diese Liebe rein und wie können wir dieses Urteilen, das Verurteilen eigentlich lassen. Und das ist das Thema heute, der Hammer fällt, Urteilen AD. Ich habe heute Morgen nachgedacht, gestern Abend, nicht heute Morgen. Ich habe nachgedacht, was für ein Beispiel fange ich eigentlich an? Und es ist natürlich immer am besten, wenn man sich so an die eigene Nase fasst. Ne? Ich schätze mal 10, 12 Jahre her, da war so mein Lieblingsplatz, so in diesem hinteren Eck da hinten. Da saß ich in der Regel. Und wer das gut weiß, ist der Stefan, mein guter Freund, der kennt mich da noch. Und ich habe so mein Handy dabei gehabt und ich habe mir den ganzen Gottesdienst so mehr oder weniger angeschaut. Und wenn ich heute drüber nachdenke, meine Güte, ey. Ach. Aber es war so, ich habe das alles kritisch beurteilt. Ich habe mir angeguckt, wie war der Lobpreis heute und danach im Auto, war das denn gut und war mir gut gesungen und war da was schief? Und dann die Predigt und das war ja meine Spezialität. War das denn theologisch korrekt, was da erzählt wurde? Und ich habe da wirklich, und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das mal mitgebracht hier, ne? Könnt ihr das sehen, was das ist? Ja. Ich habe den Hammer geschwungen. Ich habe geurteilt. Ja, das war ja alles zu einem guten Zweck. Es geht ja darum, dass wir das Richtige predigen und dass alles gut läuft. Aber in Wirklichkeit habe ich eine Geisteshaltung eingenommen, die eine urteilende Haltung war. Und heute, wenn ich echt darüber nachdenke, wenn ich mich heute dann da sehe, wie ich da saß, da schäme ich mich dafür. Ich war nicht in dem richtigen Setting drin. Ich habe etwas getan, das eigentlich nicht wirklich dazugehört. Ich war ein Dummkopf auf eine Art. Es war dumm von mir. Aber ich bin halt nicht der Einzige. Wie funktioniert das? Warum ist dieses Richten etwas, das irgendwie Teil von uns als Menschen ist? Und da will ich heute mal reingehen. Ja, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ein Bibelvers, den sehen wir hier, es ist aus Matthäus. Jesus ist hier in einer Predigtreihe und fasst Themen an, die enorm wichtig sind. Und dann geht er zu diesem Thema, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und es gibt in dem Neuen Testament insgesamt 6 solcher Passagen, die ganz klar sehr deutlich machen, dass anscheinend das Richten ein Problem ist. Ja, ich muss die nicht einzeln aufzählen, wer das haben will. Ich habe ein Skript, es gibt diese super App, die ich richtig toll finde vom Jesuszentrum. Da werden wir das Skript reinmachen, wer dann diese Stellen noch lesen will. Aber es gibt die eine Stelle, die sogar noch weiter geht. In Römer 2,1 schreibt Paulus im Endeffekt in meinen Worten mal, denn wenn du richtest, wenn du diese Urteile über andere fällst, über Situationen, über Gemeinden, über Dinge, dann bist du schuldig und noch mehr schuldig, weil du tust genau das, was du hier verurteilst. Und wenn immer die Bibel sowas tut, dann scheint da ein Gesetz zu wirken, das in uns etwas auslöst, das über das hinausgeht, was wir normalerweise sehen würden. Das heißt, es scheint etwas zu greifen in uns, das uns dazu bringt, dass wenn wir in ein Setting reinkommen, in etwas drin sind, in eine Art zu leben und zu denken, dass das uns selber verurteilt und uns dazu bringt, dass wir eigentlich das tun, was wir dann selber verurteilen. Warum ist das so? Warum scheint es auch Jesus so wichtig zu sein, darüber zu reden und zu sagen, richte nicht? Zum einen, weil das Richten die zerstörerischste Kraft ist, die wir mit unserem Geist und unseren Worten mit auswirken können. Wir Menschen, wir haben gewisse Dinge, die uns ausmachen. Wir haben Sachen, die wir uns zu eigen machen, die zu uns gehören. Und wenn wir mal darüber nachdenken, ja, und ich nehme mal ein paar Beispiele. Ich kenne die aus meiner Familie, ich kenne die aus verschiedenen Diensten. Hey, wer ist pro Russland, wer ist pro Ukraine? Bam. Es gibt Menschen, die denken, die AfD ist richtig und gut und es braucht Werte und christliche Werte. Und die anderen sagen, es geht gar nicht. Aber ich muss nicht mal die AfD nennen. Die einen sagen, die Grünen sind richtig, weil wir müssen unseren Planeten retten. Und die Natur, die Gott geschaffen hat, immerhin ist die Natur Gottes Garten. Das ist sein Garten, den er gemacht hat. Das ist sein Geschöpf, das ist, was er geschaffen hat. Wir können das nicht vermüllen und einfach abholzen und die Arten ausrotten. Es gibt andere, die sagen, hey, aber wir müssen konservativ sein, weil das andere bringt mit sich, dass wir zum Beispiel bei dem Thema Abtreibung landen. Dann bin ich links und der andere ist aber konservativ. Bäm. Und wir rasseln aneinander. Und wisst ihr, in dem Prinzip bleibt es oft so, dass in meiner Welt, und es gibt einige Umkehrbeispiele, aber in der Regel bin ich der Gute und der andere ist nicht der Gute oder der Schlechte. Ich, in der Regel sehe ich doch so, dass meine Meinung die richtige ist, weil ich habe ja immerhin mir meine Meinung offensichtlich gebildet, aufgrund von validen, guten Informationen und Werten, die ich habe. Und deshalb ist meine Meinung die richtige Meinung, dann muss die andere ja verkehrt sein. Und das geht so weiter. Dieses Spiel ist ein Spiel, das die Menschheit anscheinend sehr gut kann. Und zwar von Anfang an. Wir haben zwei Brüder, jetzt mal ehrlich, es sind ja nicht viele, zwei Brüder von Adam und Eva. Ich meine, die Geschichte ist nochmal komplexer, die Schöpfungsgeschichte, ja? Aber wir bleiben mal bei dem, was die Schrift uns kommuniziert. Es gibt zwei Brüder. Der eine fällt ein Urteil über den anderen und tötet ihn. Von der frühen Antike, sobald es Stämme gab, sobald es die eine Familie gab, die irgendwie einen Stamm gebildet hat und die zusammengehören und da hinten gab es eine andere Familie und die haben ein bisschen anders gelebt und haben was anderes gedacht und die wollten auch die gleichen Ressourcen. Ja, nehmen wir mal einen Flusstal, zwei Flüsse treffen sich, es ist sehr fruchtbarer Boden. Was machen wir? Wir kämpfen drum. Und wie rechtfertigt man das? Mein Gott ist der Richtige als dein Gott. Und so geht dieses weiter. Das heißt, dieses Richten scheint anscheinend dafür zu sorgen, dass wir Menschen getrennt sind in unserer Welt, in unserer Vorstellung. Und dann haben wir den Kampf der Kulturen, den Kampf der Religionen, den Kampf der Werte. Hey, und wenn wir da mal über uns Christen reden, ne? Ja, wir haben auch noch die Konfessionen und dann haben wir noch die einen, die sagen, oh, die Geistesgaben gibt es nicht mehr, die anderen sagen, nein, die gibt es. Bäm. Katholisch, was ist mit Sola Scriptura? Zählt die Schrift alleine? Ja, wir gehören hier eher zu diesem protestantischen Lager, dass wir sagen, die Schrift ist, was das Gültige für uns ist. Es kann keine Lehre außerhalb der Schrift geben. Alle Lehre muss von der Schrift abgedeckt sein. Die katholische Kirche sagt, ja, warte mal, woher habt ihr eigentlich die Schrift? Von der Kirche. Deshalb hat die Kirche auch etwas zu sagen. Jesus hat die Kirche autorisiert. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die die Schrift interpretieren und womöglich auch noch Doktrinen dazusetzen, damit wir in dem wahren Glauben bleiben. Da gab es Kriege drüber. Es gab auch Kriege drüber, ob man nun nochmal getauft werden kann oder nicht. Das folgt einem Schema. Und warum erzähle ich das euch? Weil ich möchte, dass wir uns bewusst sein, dass dieses Kleine, dieses Ding, was ich dort hinten gemacht habe, als ich da hinten saß, dass das in ein Schema hineinpasst. Dass das etwas ist, das irgendwo einen Ursprung hat. Und in der Regel ist es dann auch so, wenn wir sagen, das ist eine Art Naturgesetz im Menschen, dann hat der einen Ursprung. Und den Ursprung finden wir tatsächlich in dem Garten Eden. In dem Garten Eden gab es zwei Bäume. Ja? Es gab den Baum des Lebens. Hört sich schon mal spannend an. Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, das wissen wir heute. Wenn wir in die Bibel reinschauen, wer ist der Baum des Lebens? Wofür steht das? Wenn wir den Prolog von Johannes lesen, wie Johannes sein Evangelium anfängt, das ist der vierte Satz dort drin. Dort steht, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. So fängt Johannes an. Wer hat das Leben? Wer gibt Leben? Wer ist dieser Baum, der in der Offenbarung im 22. Kapitel beschrieben wird, der in der Mitte des Stromes ist, dessen Wasser fließen? Das ist Jesus Christus. Er ist das Leben. Er ist der, der das ewige Leben gibt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus. Wir haben also den einen Baum, das ist der Baum des Lebens, und dann haben wir den zweiten Baum, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja, und das hört sich jetzt erstmal gar nicht schlecht an. Ich meine, wer will nicht die Erkenntnis haben, was gut und was böse ist? Denn diese Erkenntnis versetzt mich doch dann in die Lage, dass ich einschätze und mir eine Meinung bilde, was richtig und was falsch ist. Aber Gott sagt, Adam und Eva, alles könnt ihr haben hier, alles ist euers. Aber dieser eine Baum, an den dürft ihr nicht dran, denn wenn ihr von diesem Baum essen werdet, werdet ihr sterben. Im Hebräischen kann man das eigentlich gut nachvollziehen. Das ist ein etwas, das in euer Leben hineinkommt. Der Tod kommt in euer Leben hinein. Und dann kommt die Versuchung, dann kommt die Schlange, dann kommt die Lüge in das Herz des Menschen. Was sagt denn dann Satan zu ihnen? Er sagt, nein. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Eure Augen werden geöffnet werden und ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Das ist der Richterstuhl. Der Platz gehört eigentlich nur einem, der gehört eigentlich nur Gott. Denn das Problem ist, dass diese Erkenntnis, dass diese Frucht gegessen wurde im Ungehorsam gegenüber Gott. Und wann immer wir ungehorsam gegenüber Gott sind, gibt es kein klares, reines Wasser mehr. Es ist verschmutzt. Es ist nicht mehr rein. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass schon für uns es schwierig ist, wirklich in Klarheit und Reinheit zu erkennen, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Weil in uns durch das, was wir geerbt haben, die Gebrochenheit, die jeder Mensch mit sich trägt, wir schon nicht mehr eine Klarheit darin haben. Aber wir mögen diesen Raum einnehmen. Menschen mögen gerne Gott spielen. Es gibt krasse Beispiele, die weit weg von uns sind. Meiner Meinung nach will ein Putin Gott sein. Entscheidung über Leben und Tod. Er trifft strategische Entscheidungen über Territorien und Einflüsse auf dem Blut der Menschen, die er dafür opfert. Ja, aber das ist weit weg. Keiner von uns hat diese Macht, keiner von uns Putin, keiner von uns ist irgendwie Führer einer Nation. Aber wir haben eine eigene Welt, in der wir uns bewegen. Und wir haben eine eigene Welt, in der wir gehen und sagen, wer sind wir? Und wenn wir dort Gott spielen, in unserer Welt, dann nehmen wir wieder den Platz, der uns nicht gehört. Denn das Richten gehört Gott alleine. Wie funktioniert das? Es gibt so einen Spruch. Sag mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Ja, von Savarin. Und ich probiere den Vornamen erst gar nicht. Ich kann kein Französisch. Der hat ein Buch geschrieben in 1825. Die Psychologie des Geschmacks. Und da kommt das her. Aber lass das mal wirklich uns auf der Zunge zergehen. Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Es kommt auf die Frucht drauf an. Ihr seht hier ein tolles Bild, das ist ein Fruchtkorb. Ne? Erkennt ihr die Frucht da drin? Nochmal. Und? Und Äpfel, richtig? Die liegen gar nicht so weit auseinander. Auf dem Bild kann man es nachher sehen, man sieht es oben an dem Zopf oder was immer das ist bei dem Granatapfel. Ja, in der Farbe sind die manchmal sehr gleich. Und hier ist genau das Thema für uns. Wisst ihr, wenn wir über die Frucht des Baumes des Lebens nachdenken und über die Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann müssen wir eins wissen. Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies verbannt und er hat gesagt, damit sie nicht die Frucht des Lebens, des Baumes des Lebens essen, hat er sie aus seiner Gegenwart verbannt. Denn sonst wären sie ewig in ihrer Sünde gewesen und in dieser Sünde gäbe es keine Errettung. Aber was haben wir jetzt? Und deshalb habe ich die Verbindung gebracht. Wer ist denn der Baum des Lebens? Und was ist die Frucht des Baumes des Lebens? Das ist Jesus Christus, der gekommen ist. Und jetzt auf einmal haben wir diesen Zugang. Der Tempelvorhang ist zerrissen. Und wir können rein und wir können diese Frucht essen. Wir können diese Frucht essen des Baumes des Lebens. Aber was wir nicht können, was nicht klappt, was nicht funktioniert ist, dass wir beide Früchte gleichzeitig essen. Die schließen sich aus, die passen nicht zusammen. Es gibt gewisse Nahrungsmittel, die passen einfach nicht zusammen. Ich habe mal so überlegt, ein Schollenfilet fein gebraten in Kräutern und Nutella, das passt irgendwie nicht. Kann man nicht essen. Also mir würde schlecht werden. Es gibt sicherlich noch andere Gerichte, die passen einfach nicht zusammen. Wenn du jetzt mal kurz nachdenkst, was sind Dinge, wo du sagst, das geht gar nicht. Und das ist hier genau der Fall. Diese zwei Früchte passen für uns nicht zusammen. Wir können nicht auf der einen Seite leben, indem wir urteilen und indem wir andere Menschen einteilen und uns in das Gefüge einordnen und die Welt aus der Perspektive sehen und sagen, die sind schlecht und ich bin gut. Und gleichzeitig aus der Frucht essen, die die Frucht des Lebens ist. Du kannst nicht im Urteilen leben, im Verurteilen leben, im Einteilen, in dem, dass du auch dein Leben daraus ziehst, dass du Wert daraus ziehst. Warum ziehen wir uns schick an? Ich habe ja heute Morgen auch vorm Spiegel gestanden. Ne? Meine Haare, glaube ich, gut gestylt. Ja. Schönes Hemd, das habe ich noch gebügelt heute Morgen. Das heißt, wir machen das. Das ist natürlich, klar. Das ist auch gut so. Es gibt aber den Moment, wo wir anfangen, daraus Wert zu ziehen. Wo wir den Nächsten schauen. Ja, dem seine Frisur liegt heute aber nicht so gut. Ne? Und was der wieder anhat, meine Güte, das passt überhaupt gar nicht. Und wir fangen auf einmal an, daraus was zu ziehen. Und das geht ja weiter. Es geht dann um Werte. Wir haben einen Kulturenkampf. Wokeness. Wie gehen wir als Gemeinde? Wir sind generell als Gemeinde konservativ in unseren Werten. Wie gehen wir damit um, dass andere komplett andere Werte haben? Ich darf doch bitte einschätzen und sagen, das ist verkehrt, oder? Das ist ein Punkt, wo ich nochmal darauf eingehen möchte. Heißt es jetzt, ich darf nicht mehr urteilen? Heißt es jetzt, ich kann Böses nicht mehr als Böses bezeichnen, wenn ich von der Frucht des Lebens esse und nicht von der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Bedeutet das jetzt, dass auf einmal Dinge, die meiner Meinung nach auch von der Schrift her nicht in Ordnung sind, ich die toleriere und gut finde? Nein, im Gegenteil. Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir im Richten sind, wenn wir im Urteilen sind, wenn wir im Einschätzen sind, dann kratzen wir an der Oberfläche von dem, was tatsächlich das Böse und das Gute ist. Wenn ich hingehe und zum Beispiel etwas bewerte, ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich mir Vogue anschaue und ich Werte anschaue, die dort präsentiert werden und ich dann die Menschen sehe, die präsentieren und ich dann sage, dieser Mensch liegt falsch und das ist verkehrt, was der macht und ich dagegen ausspreche, vielleicht sogar Videos produziere und spreche, dann kratze ich an der Oberfläche, weil am Ende verbinde ich auch das Negative mit der Person. Und ich verkenne die Wahrheit, die dahinter ist. Das Böse. Und es gibt so eine kurze Geschichte. Es gibt einen frühen Kirchenvater. Wer den nicht kennt, lohnt sich mal von dem zu lesen. Justin der Märtyrer heißt er. Früher Kirchenvater. Der eine ganz, ganz interessante Person ist. Und der hat dem Kaiser einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief an den Kaiser hat er geschrieben, ihr müsst aufhören, das Todesurteil zu verhängen für das Christsein, denn das war das Thema seiner Zeit. Es hat ausgereicht, Christ zu sein, um zu Tode zu verurteilt zu werden. Und dann hat er das begründet, warum gibt es das überhaupt? Und er ist nicht nur darauf eingegangen, dass es böse Menschen gibt, sondern er hat gesagt, die dämonischen Kräfte kitzeln die Menschen, dass sie das tun. Und auf einmal hat er die Maske weggerissen und hat offenbart, was tatsächlich das wirkliche Böse ist. Denn das Problem ist, wenn ich im Richten bin, wenn ich die Person richte, kann ich nicht gleichzeitig jemand sein, der ein Botschafter des Heils für die Person ist. Erst wenn ich erkenne, dass das Böse am Werk ist, auch an der Person selber. Und wenn ich erkenne, was das Böse tatsächlich ist und woher es kommt und ihren Ursprung hat, dann kann ich auch ein Botschafter des Heils für jemanden sein, von dem ich glaube, dass er nicht richtig liegt. Dadurch ist, wenn ich von der Frucht des Lebens esse, wenn ich in dieses Leben reingehe, und wir wissen von Jesus, was dieses Leben ist, das ist primär in der Liebe zu leben zu Gott und zu deinem Nächsten. Jesus hat das ja definiert, das ist ja nicht irgendwo in einem luftleeren Raum, was das bedeutet, diese Frucht zu essen. Das ist Liebe den Herrn, dein Gott, mit allem, was du bist, komplett wie du bist. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da gibt es, das Limit des Nächsten ist nicht vorhanden. Und wenn der absolut nicht zu meiner Kultur passt, wenn der absolut nicht zu meinen Werten passt, wenn er von einer Gruppe kommt, die eigentlich meine Gruppe verachtet, dann ist es genau der Nächste, den du lieben sollst. Und in dem drin, wenn wir erkennen, was das tatsächlich Böse ist, und das erkennen wir, wenn wir in die Liebe hineinsteigen, und dann entwickeln wir eine Liebe zu den Menschen und wir entwickeln sogar eine Liebe zu den Tätern und zu den Opfern, denn wir wissen, dass die Täter genauso Opfer sind von einer gefallenen Welt, in der sie gefangen sind. Und dann auf einmal werden wir eins mit einem, der am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bewirkt die Liebe, und das ist, wenn wir das richten, wenn wir diesen Hammer fallen lassen und die Welt nicht mehr in Gut und Böse einteilen, sondern tatsächlich die Welt einteilen in, woher kommt das Böse? Und was ist das Ziel des Bösen in dieser Welt? Und sehen, dass das Ziel des Bösen ist die Zerstörung aller Menschen und das Kaputtmachen. Und dann erfahren wir, was ist denn, wenn eine Gesellschaft ihren Gott verlässt? Dann wird eine Gesellschaft orientierungslos. Wenn Hoffnung nicht mehr da ist, wenn Stabilität nicht mehr da ist, wenn der Anker gekappt ist, dann strömt das Boot dahin, wo der Wind es bläst, und es strömt auf Klippen oder in den Mitten des Ozeans. Und das ist das Problem. Wir haben eine Gesellschaft, die ihren Gott verloren hat. Mehr und mehr. Und dann kriegen wir das Ergebnis. Und das ist Orientierungslosigkeit. Und das ist dann einfach zu sagen als Konservativer, das ist verkehrt. Ich muss zu meinen Werten stehen. Wir müssen aufstehen für unsere Werte. Und es ist viel schwieriger reinzugehen und zu sagen, wir sind immer noch dafür da, in diese Welt zu gehen mit dem Evangelium der Botschaft. Gott ist immer noch da für dich, egal wer du bist, egal welchen Ideologien du gerade folgst, egal wo du glaubst, irgendwoher Leben zu ziehen. Das tatsächliche Leben, die Quelle des Lebens ist hier und die kannst du empfangen. Und dann sind wir tatsächlich Botschafter der Transformation in dieser Welt, weil wir tragen die Frucht des Lebens in uns und tragen es in die Welt. Und dann verurteilen wir die Welt nicht. Denn Jesus hat das selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen. Die Welt wird verurteilt durch meine Worte. Ja, die Welt wird gerichtet. Keine Angst. Ungerechtigkeit wird vor einem gerechten Gott gerichtet. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, reinzugehen in die Leere der Menschen und in ihre Unfähigkeit, Gott wieder zu sehen und ihnen zu helfen, diesen liebenden Gott neu wieder zu entdecken. Und das ist tatsächlich das Böse zu erkennen. Und deshalb können wir tatsächlich sagen, wir dürfen diesen Hammer, wir dürfen dieses, ist ja nur ein Symbol, ja, aber wir dürfen das wirklich fallen lassen. Und sagen, urteilen ade, ich muss diese Welt nicht richten. Ich verliere aber auch nicht meine Orientierung, was richtig und was falsch ist. Auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich spüre dort, wo die Abstinenz Gottes ist, dass etwas massiv schiefläuft. Und ich kann dann da rein sprechen, weil ich den Menschen immer noch die Liebe Gottes geben kann. Auch wenn ich Wahrheiten ausspreche, auch wenn ich reingehe, auch wenn ich nicht einverstanden bin, transportiere ich etwas, das Liebe ist in sich und Leben in sich trägt. Wir können nicht gleichzeitig Richter dieser Welt sein und Wegbereiter des göttlichen Heils. Nochmal, entweder verurteilen wir die Menschen oder wir verändern sie durch die Kraft des Evangeliums, durch die Botschaft, dass Gott zu ihnen gekommen ist, um zu heilen, um zu vergeben, um gesund zu machen. Mangelerscheinungen. Wenn ich einem Körper über lange Zeit Mineralien entziehe, wenn ich eine falsche Ernährung habe, dann zeigt sich das im Körper. Die Seele unserer Menschen, die Seele auch unserer Bürger in Deutschland, wenn ich mir das anschaue, lebt in einer Mangelerscheinung, weil ihnen Gott fehlt, weil ihrem Geist, weil ihrer Seele das fehlt. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, Licht zu sein, zu scheinen, Jesus sichtbar zu machen. Und das tun wir, indem wir ihm folgen, indem wir von ihm essen. Deshalb, du bist, was du isst. Wenn wir diese Nahrung auf uns nehmen, dann verändert sich unser Wesen in unserer Substanz, in unserer Tiefe. Wie esse ich denn diese Frucht? Auch das hat uns Jesus beigebracht. Jesus hat es so deutlich gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Immer das Bild, wenn ihr euch das bildlich vor Augen führt, eine Rebe. Eine Rebe ist wirklich toll, ein tolles Bild. Wir haben das, glaube ich, auch gleich. Ja, wir haben etwas, das zieht aber alles aus dem Weinstock. Du hast keine pralle Rebe ohne die Energie und die Kraft, die von dem Weinstock kommt. Indem wir in Christus bleiben und er in uns, empfangen wir diese Kraft, die uns transformiert. Und wir können uns freimachen von dem anderen, das instinktiv in uns drin ist, weil das Teil des Erbes ist, den wir als Menschen haben. Wir haben das geerbt, wir haben diesen Drang, diesen wie ein Fahrwerk, das immer in eine Richtung zieht. Wir haben das geerbt, wir haben eine Gebrochenheit in uns geerbt, wir machen das gerne. Wir ziehen Leben daraus, dass wir uns einordnen, urteilen, verurteilen, richten, einschätzen und mir das ablegen und aus der Liebe leben, verändert sich unser Sein und dann sind wir in ihm und er ist in uns. Dann wird unser Denken erneuert, auch das sagt die Schrift. Unser Denken soll erneuert werden, dass wir erkennen, was wirklich gut und was wirklich gerecht und was wirklich wahr ist. Und das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist nichts, was wir selber produzieren können. Wenn wir das wollen, wenn wir diese Liebe in uns überfließend haben wollen, dann müssen wir sie empfangen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir können wirklich, wirklich, und das ist eine so fundamentale Wahrheit, wir können wirklich dieser Welt nur geben, was wir vorher empfangen haben. Und ich weiß nicht, wie wichtig Gott ein Jahreswechsel ist, ob das überhaupt eine Riesenrolle für ihn spielt, aber es ist für uns wichtig, es ist ein neues Jahr. Und wisst ihr, wenn wir in diesem Jahr auf die Menschen schauen, die uns wichtig sind, unsere Familien, unser Arbeitsumfeld, unsere Gemeinde, unsere Straße, wo wir wohnen, das Dorf, wo wir sind, die Stadt, wo wir sind, wenn wir wirklich auf diese Menschen schauen und wir denken, oh Gott, ich hätte es so gerne, dass Veränderung in ihr Leben reinkommt, dann sage ich dir, du kannst diese Veränderung nur bringen, wenn du sie vorher in dir selber empfangen hast. Nur was Gott dir vorher gegeben hat, nur die Fülle seiner Liebe, die dein Herz überfließen lässt, wird am Ende auch dahin landen, dass deine Worte und deine Taten und dein Wirken in dem Umfeld tatsächlich Veränderung bringt. Und deshalb strecken wir uns aus. Deshalb sind wir hier und beten an. Deshalb sind wir hier und denken darüber nach. Deshalb sind wir hier und sagen, wir wollen etwas fallen lassen, das nicht zu uns gehört, das nicht für uns gedacht war. Die Frucht war nicht für den Menschen gedacht, denn Gott ist der perfekte Richter. Wir lassen das fallen, wir lassen auch die Auswirkungen fallen. Und wir sehen den Menschen, wie er ist, auch die Menschen, von denen wir wissen, dass sie verkehrt laufen, lieben wir, nehmen sie an und bringen ihnen die Botschaft, es gibt einen anderen Weg, es gibt den Weg der Liebe, es gibt den Weg, der dich transformiert. Ich habe mit meiner Frau zusammen, wir haben viel gebetet im Vorfeld von dem Gottesdienst. Wir haben auch viel im Nachzug vom letzten Jahr und am Anfang dieses Jahres gebetet. Denn ich habe wirklich ein Herz und ein Verlangen danach, dass wir Jesus sichtbar machen in dieser Welt, dass diese Welt ihn sieht. Und wisst ihr, ich bin online viel unterwegs. Ich sehe dann, wie Leute über Religionen reden, verschiedene Clashes haben, wie dann argumentiert wird und ich sehe so wenig, wie Jesus tatsächlich dort ist. Ich sehe so wenig von dem, was er wirklich dieser Welt gegeben hat. Mein Wunsch für dieses Jahr, für uns, ist, dass wir Jesus sichtbar machen. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir sind der sichtbare Leib Christi hier auf der Erde. Du bist das in deinem Umfeld, in deinem Haus, in deiner Familie. Lass uns von ihm empfangen. Ich möchte in eine Zeit reingehen des Gebets. Und das ist ein Start und führe das Gebet weiter. Bitte den Vater um den Geist. Jesus hat das gesagt, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet. Und schon ihr Väter euren Kindern nicht Skorpione oder Steine gebt, wenn sie euch um Brot bitten. Wie viel mehr wird der Vater euch seinen Geist geben? Und es ist sein Geist, wenn er uns erfüllt, in die Fülle bringt, überfließen lässt, dann wird dieser Überfluss in diese Welt hinausfließen. Wer möchte, der darf gerne aufstehen. Ihr müsst nicht aufstehen. Bitte schließt eure Augen. Ich möchte vor euch beten, aber ich bitte euch dann auch, in eurem Herzen zu beten. Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, um uns Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und dieses Leben ist deine Frucht. Das ist das, was du gebracht hast. Es ist etwas, das uns verwehrt war von Anfang der Zeit, was du geöffnet hast. Es ist etwas Neues, das du in uns wirkst. Ich bitte dich für jeden hier in der Gemeinde, ich bitte dich für jeden, der online zuhört, dass du in uns wirkst, dass du dieses Leben, das du versprochen hast, in einem Übermaß in uns ausgießt. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen erfüllst mit einem Verlangen danach, dass wir von dir gefüllt werden und dass wir dich sichtbar machen in dieser Welt, dass wir eintreten in diese Welt und der Welt zeigen, wer du wirklich bist, dass wir das Böse tatsächlich erkennen, wo es wirklich schlummert und wo es Menschen kaputt macht und dagegen wirken an den Raum und Orten, an denen du uns stellst. Herr, ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, wirklich dieser Welt um uns herum, wo wir wohnen, die Straßen, die Orte, die Räume zu erfüllen mit deiner Liebe. Ein Zeichen zu sein für deine Liebe und dass Menschen sich orientieren können und dich sehen und dich finden und ihre Leben komplett nach dir ausrichten und auch Teil dieses neuen Lebens werden. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von allem anderen, dass wir das Urteilen, das Einteilen, das daraus Leben ziehen, wie wir uns gegenüber anderen sehen, dass wir das lassen und fallen lassen, sondern dass wir aus der Liebe schöpfen können, dass wir uns annehmen können, wie wir sind und geschaffen sind und uns freuen, dass du uns liebst über alles und dass wir das weitergeben können und dass wir erfüllt sind mit der Liebe zu dir und der Liebe zum Nächsten. Und ich bete das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wisst ihr, wenn hier jemand da ist und auch online und du hast diese Entscheidung noch gar nicht getroffen und du bist noch gar nicht in dem Punkt, dass du sagst, hey, ich gehöre schon zu dieser Familie, ich gehöre schon zu diesem neuen Leben, das Jesus versprochen hat. Ich möchte dich heute wirklich ermutigen, nimm daran teil. Gib ihm dein Leben. Wir haben gleich ein Gebet, das wir auch hier zeigen und ich werde das sprechen und ich bitte die ganze Gemeinde, das Gebet mitzubeten. Und wenn du dieses Gebet zum ersten Mal betest, dann gib Jesus dein Leben hier und jetzt und empfange dieses neue Leben. Und wenn du online bist, zu Hause, dann sprich es einfach nach. Und danach bitte kontaktiere uns und die Gemeinde, nimm Kontakt auf, dass wir dich dort begleiten können auf dieser Reise. Denn wenn du dieses Leben hast, das ist ein neues Leben, du wirst erfahren, dass Jesus dieses Leben im Überfluss gibt. Und dieses Leben, es gibt nichts Größeres hier auf dieser Erde, daran teilzuhaben. Und es fließt in alle Ewigkeit und wird nie mehr aufhören. Und deshalb beten wir jetzt gemeinsam, wenn wir das jetzt ansehen, den Text. Bitte betet alle mit mir zusammen. Herr Jesus, ich erkenne dich als meinen Herrn und Erlöser an. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben und auferstanden bist. Ich übergebe dir mein Leben und bitte dich, die Kontrolle zu übernehmen. Führe mich auf deinem Weg der Wahrheit und Liebe. Danke, dass du mich annimmst und mir neues Leben schenkst. Amen. Das Letzte für mich ist, ich möchte euch noch segnen für die Woche und danach haben wir noch Lobpreis und Worship zusammen. Und deshalb bete ich, dass der Herr möge euch segnen und der Friede des Herrn möge eure Herzen regieren, in der Woche, an jedem Tag und an jedem Morgen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.